Corso. Kunst und Pop.
Das ist der Corso-Podcast mit Ina Plodroch und
Fabian Langer von der Band Neufundland.
Das ist die Kölner Band Neufundland mit ihrem dritten Album Grind und dem Song Kein Scherz. Kann ich mich irgendwie wehren, fragen sie da. Und da hat die Band ihre eigene Antwort darauf gefunden. Sie haben nämlich keine Lust mehr auf Instagram, auf TikTok, auf Facebook. Und deshalb ist nach 10 Bandjahren, nach 2 EPs, nach 3 Alben nun wirklich Schluss. Unter anderem eben wegen der sozialen Medien. Weil um dort erfolgreich sein zu müssen, reicht es, so meint die Band, nicht mehr aus, irgendwie alle 3 Wochen mal so ein Bandfoto zu posten. Sondern da müssen etliche Posts am Tag für das Netz her. Und darauf hat nicht nur Neufundland keine Lust mehr, sondern auf ihren Post bei Instagram, da gab es Zustimmung von Francesco Wilking unter anderem, Christopher Annen von An Mai Kantereit oder Lupierre. Und sowieso immer mehr MusikerInnen schreiben auf Instagram in letzter Zeit, dass sie sich zunehmend wie CreatorInnen fühlen, also dass sie eigentlich nur noch lustigen Content für die sozialen Medien produzieren müssen und die Musik, ja, ach so, die gab es ja irgendwie auch noch. Darüber spreche ich mit Fabian Langer, Sänger von Neufundland. Hallo zum Corso-Gespräch.
Hallo, schön, dass ich da sein darf.
Sie haben als Band 10 Jahre lang gemeinsam Musik gemacht. Damals gab es ja aber auch schon die sozialen Medien. Wann und wie fing das denn an, dass sich das so für Sie verändert hat, dass Sie gesagt haben, so, oh nee, irgendwie, das geht nicht mehr?
Ja, also ich glaube, die Musikindustrie hat sich in der Zeit schon nochmal deutlich verändert. Auch die sozialen Medien haben sich ja nochmal deutlich verändert. Ich glaube, 2011 geht ja ungefähr so Twitter los. 2007 wird, glaube ich, das iPhone angekündigt. Also man kann ungefähr sagen, so unsere Bandspanne entwickelt sich eigentlich über genau diese Zeit, in der sich so sozialen Medien so richtig tief in der Gesellschaft verankert haben. Und wir sehen das ja auch nicht nur bei Musik oder der Kulturindustrie, sondern ja eigentlich überall im politischen Diskurs, dass für viele noch nicht so richtig klar ist, wie wir gesellschaftlich in Zukunft damit umgehen sollen, wollen und auch werden. Und das zeigt sich natürlich dann bei der Musik, genauso wie in allen anderen gesellschaftlichen Bereichen, nur dass es sich, glaube ich, in den letzten 5 Jahren nochmal deutlich zugespitzt hat und gerade für die Musikindustrie mit TikTok natürlich nochmal deutlich verschärft hat. Also ich glaube, da ist auch nochmal ein anderer Mechanismus, als es vielleicht vor allem bei Instagram und Facebook früher war oder bei allen anderen Medien, die es sonst noch so gibt. Aber da sieht man doch eigentlich, wie sich so das Musikmachen auf irgendwie so 20 Sekunden verdichtet hat und es dann da wirklich eigentlich ausschließlich um Verwertungslogik mit diesem Algorithmus geht.
Aber was heißt das, dass Sie das Gefühl haben, die Bedeutung, die die sozialen Medien für die Musik haben, hat zugenommen? Also was heißt das konkret für Ihren Bandalltag, den Sie jetzt noch haben hatten?
Ich meine, in den 90ern und in den frühen 2000ern sieht da halt Musikindustrie für Künstler in erster Linie so aus, dass man 1-2 Jahre damit beschäftigt ist, an einem Album zu arbeiten oder an einer EP oder an dem Produkt, worum es eigentlich geht, mit dem man danach in den nächsten Zyklus geht. Man hat vielleicht ein halbes Jahr Promo, man macht Musikvideos, man geht auf Tour, führt Interviews und ist eben unterwegs mit diesem Album, was man gemacht hat. Und diese beiden Zyklen waren, glaube ich, immer sehr unterschiedlich oder auch ein bisschen voneinander getrennt, was für einen kreativen Prozess als Künstler, glaube ich, sehr gut ist, weil in der Zeit, in der man an etwas arbeitet, hat man sehr wenig damit zu tun, wie es vielleicht möglicherweise später rezipiert wird. Jetzt ist es eher so, insbesondere eben durch TikTok und Instagram, dass eigentlich eine Zeit, in der sich der Künstler zurückzieht, immer unglaublich schädlich ist für den Künstler und seine Karriere. Und das ist, glaube ich, für KünstlerInnen generell das Problem, dass man jetzt gerade mit TikTok eigentlich die ganze Zeit versucht, das, was später dabei rauskommen soll, schon in irgendeiner Form auf TikTok zu präsentieren, um dann möglicherweise einen viralen Hit zu haben. Also es ist ja oft auch so, dass zum Beispiel Labels schon versuchen, wir platzieren mal einen Chorus, einen Teil des Songs, wir gucken, was funktioniert. Irgendein Song wird irgendwo in einer Akustikversion auf einmal auf 20.000 anderen Videos geteilt und dann muss der Song ganz plötzlich produziert werden. Also ich kenne auch die Geschichte von vielen anderen KünstlerInnen aus meinem Umfeld, wo man dann sieht, wir haben hier einen Snippet, der hat wahnsinnig gut funktioniert. Jetzt muss sofort der Song auf Spotify platziert werden. Wir müssen ihn sofort ausproduzieren. Man rennt eigentlich dem Medium mehr hinterher, als dass man quasi sagt, hier ist das, was ich künstlerisch schaffen möchte und jetzt kann ich es in die Medien hineingeben.
Aber das ist jetzt so, was Sie so beschreiben, klingt für mich nach, ah ja, das ist so die ganz große Popindustrie, wahrscheinlich auch noch so US-amerikanisch geprägt. Betrifft das wirklich auch den deutschen Indie-Markt?
Also den deutschen Indie-Markt würde ich, glaube ich, ganz generell mal erstmal anzweifeln, dass der überhaupt noch existiert. Das ist, glaube ich, so ein Missverständnis von Konsumenten und der Musikindustrie, weil viele Leute gehen davon aus, dass sie irgendwie so unabhängig selbstständige KünstlerInnen hören, die Musik machen und davon leben können. Und ehrlicherweise kenne ich aus meinem Umfeld, also Leute, die quasi selbstständig Musik machen, ohne bei einem Major gesigned zu werden, kenne ich eigentlich fast niemanden, der von Musik leben kann. Das heißt, da ist eh schon so eine große Schere zwischen dem, was Leute denken, wie es aussieht, wenn man Musiker ist, und dem, wie tatsächlich das Berufsleben aussieht von MusikerInnen. Das hat auch damit zu tun, dass diese ganzen Independent-Labels, die es Anfang der 2000er noch gab, halt auch gar keine Platten mehr verkaufen. Und die Streaming-Auszahlungen immer noch wahnsinnig gering sind. Und beim Streaming ja auch regelrecht nicht die Künstler bezahlt werden, die du hörst, sondern die Künstler, die am meisten gestreamt werden. Das ist ja auch so ein Missverständnis. Das heißt, da ist eh schon so eine Schere. Und ich glaube aber, dass quasi die Verwertungslogik von Musik ausschließlich darauf basiert, was die Aufmerksamkeitsökonomie ist. Weil es geht nur darum, gesehen zu werden. Und jeder Konsument hat ungefähr so 4, 5, 6, 7 Stunden Screentime, je nachdem. Das ist ja natürlich die eigentliche Währung, um die es geht. Wirst du gesehen oder wirst du nicht gesehen? Und da konkurriert man eben, so wie wir es auch in dem Post so ein bisschen beschrieben haben, konkurriert man eigentlich immer um die Budgets von allen Firmen gleichzeitig. Weil auf Instagram will natürlich nicht nur irgendwie Miele dir eine Waschmaschine verkaufen und irgendwie noch eine Kaffeemaschine und auch die Universal, das nächste große Riesending, wo halt irgendwie ein Marketingbudget von 250.000 Euro aufgerufen wird. Und dagegen steht halt eine Independent-Kultur, die keine Einnahmen hat und von einer Förderkultur lebt. Ne? Also man kann dir sowas wie Initiative Musik, was zum Beispiel die Bundesförderung ist für Alben und Touren und sowas. Und da kommen dann halt unabhängige Künstler in der Regel so und sagen, wir haben ein Social-Media-Budget von 2.000, 3.000 Euro oder ein Radio-Promo-Budget von 2.000 Euro. So, das ist das, wo so die Skalen sind. Und dagegen konkurriert man natürlich mit H&M. Von daher, glaube ich, ist so die Sichtbarkeit ist eigentlich nicht gegeben. Und deswegen ist auch TikTok so entscheidend, weil alle denken, da könnte es vielleicht doch noch klappen. Und da entsteht auch dieser Mechanismus, dass man immer so hinterher rennt, obwohl es eigentlich kaum klappen kann, weil am Ende dann Sichtbarkeit doch vor allem immer Geld kostet. Und das ist halt natürlich eher die Frage, wo man, glaube ich, ganz grundsätzlich die Frage stellen sollte, wollen wir, dass alles, was quasi erfolgreich wird oder sichtbar wird in der Gesellschaft, durch einen Algorithmus entscheiden lassen, oder welche Rolle spielen auch vielleicht redaktionelle Arbeiten in der Gesellschaft? So, sicherlich nichts, was ich jetzt beantworten kann, aber ich glaube, die Frage stellt sich doch bei Kulturprodukten ganz generell.
Ja, ich meine, das ist ja, das haben Sie auch in Ihrem Post geschrieben, so das Interessante oder der Knackpunkt vor 10 Jahren drum grob, haben so alle noch so gejubelt, oh, endlich keine Gatekeeper mehr, also nicht mehr so die Chefs der Musiklabels, die entscheiden, wer ein Album veröffentlichen darf, oder nicht mehr die Radiomusikchefs, Chefinnen, die irgendwie sagen, ja, die spielen wir jetzt, sondern die Fans dürfen das entscheiden. Jetzt haben wir aber die Realität, naja, irgendwie entscheiden das die Algorithmen, oder?
Ja, also ich glaube, jeder kann jetzt ein Album veröffentlichen, das ist sehr schön, und jeder hat auch im Zweifel die Werkzeuge, ein Album aufzunehmen. Es wird nur niemand hören. Also ich glaube, das ist eher so die Realität gerade des Musikmarktes.
Spitzt sich das dadurch auch wieder auf so die großen Namen zu? Also wenn wir uns das vergangene Jahr anschauen, da haben etliche kleine, unbekanntere Bands, NewcomerInnen, total Probleme gehabt, überhaupt Tickets zu verkaufen, und die großen Bands aber überhaupt gar nicht.
Ja, ich glaube, das ist ja auch akut immer noch der Fall. Also das Ticketing hat sich da jetzt nicht deutlich verändert. Also man merkt immer noch, dass kleinere KünstlerInnen und Newcomer wahnsinnige Probleme haben, Tickets zu verkaufen, und die großen Events einfach gut funktionieren. Das hat, glaube ich, schon auch damit zu tun, dass generell die Musikindustrie sich mehr auf so eine Eventkultur im Live-Bereich irgendwie verschärft hat. Also es ist schon einfach so, dass die Leute eher bei den Ticketpreisen, wie sie nun mal auch jetzt sind, nach der Pandemie, das eine Konzert für 120 Euro besuchen, als dann noch 5 weitere Konzerte, die irgendwie 15 Euro kosten. So. Was ich auch verstehen kann, so, ne? Weil die Sachzwänge werden auch generell in der Gesellschaft größer, und man muss halt gewisse opportune Entscheidungen treffen, was möchte ich denn eigentlich irgendwie sehen. Aber das ist natürlich gleichzeitig gepaart mit der Situation, dass der Live-Markt jetzt nicht mehr so gut funktioniert und die Streaming-Auszahlungen so niedrig sind. Das ist schon ein wahnsinniges Problem für kleinere KünstlerInnen. Also da lässt sich einfach kein Geld verdienen. Das ist halt im Grunde das, was ich auch eben meinte. Die Vorstellung davon, dass die meisten Künstler davon leben, ist einfach eine Illusion. Und gleichzeitig sind die meisten Künstler, die quasi das verkörpern, was wir als früher als Independent-Kultur wahrgenommen haben. Also um jetzt mal so Beispiele rauszugreifen, ich meine das gar nicht despektierlich, aber das ist immer so sehr eindeutig, finde ich, wenn man sich so KünstlerInnen anschaut wie Faber oder von wegen Lisbeth, was vielleicht so traditionell eher so Indie-Themen sind, in Anführungszeichen, sind das natürlich trotzdem alles große Major-Signings, und die sind alle bei der Universal oder Sony. Also das auch da ist natürlich irgendwie dann ein anderer Musikmarkt griffig als jetzt ein unabhängiger deutscher Indie-Markt oder sowas, sondern das ist genau der gleiche industrielle Mechanismus.
Ja, das Einzige, was geblieben ist, ist vielleicht so dieser Sound, ne? Dem Kölner Stadtanzeiger haben Sie bzw. Ihr Bandkollege Fabian Mohn gesagt, dass Sie sich als traditionelle Band verstehen. Und dass das aber heutzutage dann eben durch TikTok und Co. schwierig geworden ist. Aber sind Sie sicher, dass das wirklich nicht mehr so funktioniert? Weil wenn man sich zum Beispiel das Line-Up vom Hurricane oder Rock am Ring anschaut, dann ist das super traditionell. Also dann steht da Billy Talent, Kraftklub, Donuts, Muse, Matzen, Die Ärzte, Queens of the Stone Age. Sind doch alles traditionelle Bands im Rock-Sinne.
Auf jeden Fall. Das sind alles traditionelle Bands, die im klassischen Musikmarkt, im Major-Business vor 25 Jahren erfolgreich geworden sind. Also das, ich meine, man kann dieses Beispiel immer wieder ziehen. Ne? Das ist natürlich, wenn man dann halt Künstler nimmt, die einfach vor 25 Jahren ihre Öffentlichkeit geschaffen haben, dann greifen da natürlich andere Mechanismus. Also in Deutschland wäre auch so ein Beispiel wie Tokotronik, wo man einfach sagen muss, die sind halt in den 90ern bekannt geworden. Deswegen kennst
aber
du,
die mussten die auch ihre Tour absagen.
Ja, genau. Das ist natürlich umso tragischer. Trotzdem würde ich da halt eher sagen, also Tokotronik, auch beim Major gesigned, eine Riesenband, die ihre Bekanntheit in den 90ern erlangt hat und die jetzt natürlich nicht quasi als Newcomer-Thema antritt. Und ich glaube, wenn so eine Band jetzt antreten würde, würden wir höchstwahrscheinlich nichts von ihr erfahren oder nur sehr schwer. Also das ist, glaube ich, eher der Punkt. Traditionell ist da sicherlich nicht im Sinne gemeint von, es sind irgendwie vier Typen, die in gemeinsam Musik machen, sondern eher so im Sinne von, wir möchten gerne langfristig an einem Kulturprodukt arbeiten und uns nicht die ganze Zeit mit dem Drumherum beschäftigen.
Das war der Corso-Podcast mit Ina Plodroch und
Fabian Langer von der Band Neufundland.
Und all unsere Folgen finden Sie wie immer gewohnt in der DLF Audiothek.
Corso. Kunst und Pop.